Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 539 des Audiocasts zu CC2 TV. Ja, jetzt hatten wir gestern die zweite Folge aus dem eigenen Studio online und ich muss sagen, es hat gewaltige Fortschritte gegeben aus meiner Sicht. Aber wir haben, bevor die Sendung online ging, natürlich schon viele Sachen besprochen gehabt. Es sind anderthalb DIN A4 Seiten gewesen. Punkte, Kritikpunkte, die wir intern erarbeitet haben, wo wir beim nächsten Mal darauf achten müssen, was geändert werden muss, was verbessert werden muss und so weiter. Aber kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen. Als erstes begrüße ich alle, die zuhören. Und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Sehen kann ich Sie heute nicht so wirklich. Und da habe ich noch ziemliche Probleme damit. Und das ist auch die Ursache dafür, dass wir heute einen etwas anderen Audiocast machen. Also nicht Nachrichten, die ich im Laufe der Woche gesammelt habe, sondern etwas aus der Konserve. Da meine ich die Dose, die ich auf dem Hals habe. Und da sammelt sich ja auch einiges an. Denn mit dem Lesen ist es noch nicht so wirklich. Ich muss erst mal am Freitag abwarten, was dann da die Ärzte sagen und wie es denn weitergeht. Aber ich bin frohen Mutes und ja, was soll ich auch sonst machen? Nachdem ich Sie nun alle begrüßt habe, will ich gar nicht weiter darum herumreden. Die zweite Sendung aus dem eigenen Studio hat einen Schritt vorwärts gemacht in der technischen Qualität. Da sind noch so einige Ecken und Kanten, aber beim zweiten Mal kann man auch nicht alles richtig machen. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich zu zweit sind, einer vor und einer hinter der Kamera, der alles macht, dann bin ich im Moment zufrieden. Es muss sich einspielen. Und wir haben ja auch eine Menge Ratgeber, die helfen. Und auch die Sendung war kaum online, da kam schon TV2 oder 2.0 heißt er ja. Er hat jetzt auch geschrieben, wie das entstanden ist. Und ihm ist also die Sache mit dem Ton aufgefallen, das weiß ich noch nicht so genau, was er damit meint. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Erst dachte ich, er schreibt EBÜB, aber es war etwas anderes gemeint, kann aber jeder selbst im Forum nachlesen, im öffentlichen Faden. Ja, dann gab es noch einige andere Sachen, Bildausschnitte, die mir nicht gefallen haben. Am Ende bei der Verabschiedung hatte ich dann wieder links einen Schatten. Jetzt wissen wir auch wieso und warum. Und da war ein Scheinwerfer, der gar nicht eingeschaltet sein sollte, der war wieder eingeschaltet. Aber man lernt im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Kobold ist männlich. Aber mehr gibt es nicht dazu. Er ist ein Kobold, weil er ein Kobold sein will und gut ist. Ja, und dann gab es eine ganze Menge, ganz viele gute Wünsche für die Augenoperation. Es sieht so aus, als sei es gut gegangen und den Rest hören Sie dann nächste Woche. Was und wie und wo, das sind einige, das finde ich ja schon fast dreist. Die wollen dann wirklich dezidiert wissen, was denn gemacht worden ist und wieso und warum. Kinder, fragt mal andere Leute. Also das ist nicht mein Thema, das ist nicht meine Art. Ich habe im Vorfeld gesagt, es tut sich, es passiert etwas, weil ich wollte für alle Fälle, falls heute der Audiocast ausfällt oder vielleicht eine nächste Fernsehsendung, dass der eine oder andere schon darauf vorbereitet ist und nicht den Schock seines Lebens bekommt. Ja, so viel zu dieser Geschichte. Die nächste Produktion, ja, die Themen sind soweit schon vorbereitet, aber am Studio muss noch einiges umgebaut werden und da müssen wir mal sehen, wann wir das hinkriegen. Aber wir kriegen es hin und es wird nochmal besser werden, denn immer dann, wenn man Fehler ausbaut, die dann fehlen, dann ist ja in der Lücke was anderes drin und zwar kein Fehler, ein negativer Fehler. Ja, Jetzt fällt mir nichts Dummes mehr ein. Ja, da das mit dem Lesen noch nicht so richtig klappt, ich habe zwar versucht, ein paar Themen im Laufe der Woche zu sammeln, aber die kriege ich ja noch nicht mehr alle aufgearbeitet und deswegen gehe ich an die Konserve, die ich zwischen den Ohren habe und werde ein Thema machen, was viele, sehr viele von uns betrifft und wahrscheinlich auch beschäftigt, und zwar Elektromobilität. Macht es Sinn, dass wir umsteigen auf Elektroautos? Ich will gleich von vornherein sagen, ich bin fest davon überzeugt, ja. Macht es Sinn, es so zu machen, wie wir es machen? Muss ich sagen, die Frage kann ich nicht beantworten, denn wie machen wir es denn? Keiner weiß, wie wir es machen. Es wird ein bisschen hier rumgedattelt, ein bisschen da rumgedattelt. Ein Elektroauto darf hier kostenlos parken, darf da auf einer Busspur fahren, hat ein paar Steuererleichterungen. Aber so ein richtiges, klares Konzept haben wir ja nun nicht. Aber gehen wir nochmal einfach mal zurück. Denn wir müssten ja auch so ein bisschen die Geschichte bemühen. Ein Automobil heißt so, weil es selbstfahrend ist. Nicht selbstfahrend im Sinne selbststeuernd, sondern weil es nicht wie ein Pferdewagen von einem solchen gezogen werden muss, sondern weil es aus sich selbst heraus sich fortbewegen kann. Gesteuert, gelenkt, gebremst, gekuppelt, geschaltet, gerumst oder sowas. Und dieses Automobil, na, das war natürlich ein Riesenfortschritt, denn Menschen haben immer den Drang, wollen sich von A nach B bewegen. Menschen transportieren immer irgendwelches Material, egal ob es nun Speisen, Nahrungsmittel, Medikamente, irgendetwas, Baumaterialien oder sonst was. Es wird also immer irgendetwas transportiert. Und viele dieser Sachen, die sind zu schwer, um sie zu tragen. Oder sie müssen zu weit transportiert werden, um sie zu tragen, um zu Fuß zu gehen. Und deswegen ist ein Automobil wirklich ein Segen, ein Motor, ein Antrieb, die Ursache für viele Entwicklungen gewesen, die wir heute haben. Nicht nur das Automobil, aber zu einem sehr großen Teil. Naja, aber wie treibt man ein Auto an? Das Einfachste war, dass man eben irgendwelche Materialien verbrannt hat und diese dabei entstehende Wärme in mechanische Arbeit umgesetzt hat. In der Regel mit einem Zylinder, mit einem Pleuel, mit einer Kurbelwelle, mit ein paar Steuerteilen da ringsherum, Nockenwelle und Stößel und Stößelstangen und das ganze Gerödel und Ventile oder Schlitze oder je nach Motortyp eben. Und das ist ein Prinzip, das ist immer weiter verbessert und verfeinert worden. Und dann könnte man eigentlich irgendwann von einem nahezu perfekten Fahrzeug sprechen. Als die Entwicklung dann ziemlich am Ende war, wo man nicht mehr so viel machen konnte, vielleicht auch nicht wollte, den Treibstoffverbrauch nicht noch weiter reduzieren wollte, weil es zu viele Verflechtungen zwischen denen, die den Treibstoff herstellen, naja, der wird ja nur aus der Erde geholt, der kostet nichts. Aber das Holen kostet Geld, das Transportieren, das Aufbereiten, das Verkaufen. Und denen, die die Verbrauchsmaschine, also das Auto, produzieren. Und diese Verflechtung, die haben meiner Meinung nach den Verbrauch immer nach oben gehalten. Damit es besser aussah, hat diese Branche ein kollektives Lügengeflecht aufgebaut, welches einfach nur zum Kotzen ist. Die Verbräuche, das weiß jeder, wenn er in ein Autoprospekt geguckt hat, haben niemals auch nur annähernd mit der Realität irgendetwas gemeinsam gehabt. Da standen dann vielleicht irgendwo mal 7, was weiß ich wie viel Liter drin. Und wenn man tatsächlich mal mit 130 über die Autobahn gefahren ist, da waren es aber schon 10 oder 11 Liter. Und hat aber keiner was gemacht. Warum auch? Verbraucher hat's gezahlt, die Wirtschaft brummt und die Autoindustrie, naja, das ist ja nun mal ein Pflegekind unserer Regierung. Natürlich muss die Regierung das machen, ist ja ganz klar, weil es hängen so viele Arbeitsplätze da dran und so viele Nebengewerbe und ja, und wenn sie es nicht gemacht hätte, hätten die Arbeitsplätze, wäre es da irgendwo anders gewesen. Wären nicht so viele Autos verkauft worden oder sonst was. Aber ich will gar nicht in diese politische Schelte da abtauchen, obwohl man kommt nicht daran vorbei. Nun, aber es geht dem Ende zu. Nicht nur die Ressourcen, nicht nur unser Erdöl, aus dem wir ja Treibstoff produzieren, egal ob Benzin oder was mal fast Abfall war, Diesel, sondern wo wir auch viele, viele andere Sachen daraus herstellen. So, und wenn es nun dem Ende zugeht, was mache ich denn, wenn ich ein Auto habe und ich kann nicht mehr fahren? Dann ist es ja nur noch ein Auto und kein Automobil mehr. Und bevor es zur Immobilie wird, hat man eben dann Ideen gehabt, was man machen könnte. Übrigens, auch vor 50, 60, 70 Jahren schon gab es zum Beispiel Postautos mit Elektromotor. Es gab auch 1920 schon Autos mit Elektroantrieb. Also die Idee an sich ist nicht neu. Nur sie kommt eben jetzt, wo nicht mehr so viele Neuigkeiten entwickelt werden können, weil das Ding nahezu durchentwickelt ist. Und da muss man den Leuten eben mit anderen Methoden und Mitteln das Geld aus der Tasche ziehen. Nur darum geht es, ganz klar. Ja, und da kam so ein Sommerloch-Nachricht, dass Norwegen die Benzin- und Dieselmotoren verbieten will. Das war so erstmal von der Sache her falsch. Aber man hat in Norwegen darüber nachgedacht, dass man ab 2025 keine Benzin- und Diesel-Pkw mehr zulassen will. Neue, nicht die alten, darum geht es gar nicht. Hier kann man gar nicht einfach von heute auf morgen sagen, nee, das ist nicht. Und diese, naja, was da der Regierung unterstellt wurde, das stimmt so gar nicht. Denn selbst Reuters hat es diese Woche nochmal geschrieben, also vergangene Woche, dass die norwegische Regierung gesagt hat, solche Pläne gibt es nicht. Wir denken darüber nach und man geht davon aus, dass im Jahr 2025 möglicherweise in diese Richtung irgendwelche Regelungen hat oder für dieses Jahr. Aber konkret ist erstmal noch gar nichts. Es ist also kein klares, ausdrückliches, festes Verbot für Verbrennungsmotoren beschlossen worden, obwohl man in den skandinavischen Ländern natürlich schon länger darüber nachdenkt. Die sind ja da ein bisschen umweltsensibler, um es mal so zu sagen. Nicht in allen Bereichen, ich habe da auch schon ganz schön Scheiß gesehen, aber in solchen Bereichen sind sie uns doch eine Ecke voraus. Aber nicht nur da, gucken wir nur mal nach den Holländern. Die Holländer machen ja nicht nur Käse, sondern auch die denken über solche Dinge nach. Und das Unterhaus hat ja schon im Frühjahr diesen Jahres beschlossen, dass ab 2025 alle Fahrzeuge einen umweltfreundlichen Antrieb haben sollen. Ja, jetzt habe ich versucht rauszukriegen, was man in Holland mit umweltfreundlich meint, habe es aber nicht gefunden. Aber ich will eigentlich nur sagen, ja, es tut sich etwas. Indien zum Beispiel, da hat man auch solche Überlegungen. Auch da denkt die Regierung darüber nach, dass man bis 2030 nur noch elektrische Pkw auf den Straßen haben will. Was die mit ihren alten Karren machen wollen, weiß ich nicht. Möglicherweise soll das ja auch heißen, dass man ab dann nur noch solche Fahrzeuge zulassen will. So, und in Deutschland? Also, wenn ich den Matthias Wissmann, Sie wissen, das ist der, der irgendwann mal Verkehrsminister war und dann auf die Gegenseite gewechselt ist, muss ich fast sagen, nämlich zur Automobilindustrie. Und er ist ja jetzt Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, VDA. So, und dieser Matthias Wissmann, der meint ganz klar, und allen Ernstes, zu dem er fähig ist, dass die CO2-Emissionen durch diese Elektrifizierung von Automobilen nicht verringert werden kann. Wie er auf diese für mich Schwachsinns-Idee kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß ja, wer ihm sein ja nicht unerhebliches Salär zahlt, was er nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung jetzt muss ich die Schnauze halten, also was er danach bekommen hat. Und ich meine ja nicht, dass er das so gemacht hat wie ein ehemaliger Bundeskanzler oder so. Nein, 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 das meine ich nicht. Aber er ist eben einer von denen, der alten Schmutztechnologie, die wir ja haben, das Wort redet und der Meinung ist, es gibt also nichts Sinnvolles, was man in dieser Richtung tun könnte, außer weiterzuentwickeln, die alte Technologie, Diesel und Benziner und ja, was da sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das sind irgendwo alles nur so abgedroschene Sachen, so Worthülsen, so eigentlich Politik. Er ist ja immer noch ein Politiker. Und solche Argumente vorzutragen, ohne rot zu werden, der hat bestimmt eine gute Ausbildung, der Mann. Also er ist fähig. Aber wenn man sich das mal von der anderen Seite betrachtet und fragt sich, wenn es nicht so weitergeht wie bisher, welche Lösungswege böten sich denn an, um unsere Umwelt zu schonen, um unsere Umwelt ja eigentlich besser zu machen als jetzt, nicht zu verbrauchen, so wie wir es tun. Und die Ideen dazu, die gehen ja schon zurück auf das Jahr 1990. Alle regierenden Parteien stimmten damals bereits darin überein, dass man die Treibhausgasemissionen langfristig und radikal reduzieren müsse. Ja, wie hat man das gemacht? Ja, selbstverständlich, mit unserer verantwortungsvollen Automobilindustrie hat man Vereinbarungen zur freiwilligen Selbstverpflichtungen geschlossen. Und die Industrie hat das freudig angenommen und man hat dann auch die durchschnittlichen Emissionen der Flotten senken wollen. Flotten, das heißt also, wie die meisten Hersteller, die haben ja unterschiedliche Fahrzeuge in ihrem Vertriebsprogramm, also an Flotten, richtig. So, und die sollten also drastisch reduziert werden in ihrer Schadstoffemission. Ja, und was ist passiert? Ja, die haben wahrscheinlich ganz, ganz, ganz fleißig gearbeitet, denke ich mal, an den Prospekten, an den Verbrauchswerten, an den Emissionswerten, auf dem Papier meine ich. Aber unterm Strich, kann denn viel dabei rausgekommen sein, dass wir heute noch die gleichen Emissionswerte haben wie 1990, dass sich dabei unterm Strich quasi nichts geändert hat? Das ist eigentlich merkwürdig, oder? Alle haben mitgemacht, alles ist verbessert worden, aber das Niveau, das Emissionsniveau ist das gleiche wie vor 25 Jahren. Jetzt müsste man natürlich irgendwann mal wirklich darüber nachdenken, wie man eine umweltfreundliche Wende bei den Automobilen herführen kann. Und da ist natürlich der erste Schritt, wenn ich keine Verbrennungsmotoren mehr habe und ich baue Elektromotoren ein, dann habe ich ja gar keinen Ausstoß mehr an Emissionen, an Schadstoffen aus CO2, aus was weiß ich nicht allen. Also müsste ich doch dann einfach nur Elektroautos auf die Straße bringen. Im Prinzip ja. Wir haben aber über 44 Millionen Fahrzeuge auf der Straße. Und wer will denn die alle umbauen auf Elektroantrieb? Wer kann sich denn das leisten? Wer kann das bezahlen? Und nicht nur das, sondern es ist einfach nur unsinnig und unlenkbar. Bei vielen Fahrzeugen technisch überhaupt nicht machbar, weil es den Preis eines neuen Fahrzeuges um ein Vielfaches übersteigen würde. Okay, also das geht nicht. Wie kriegen wir die weg? Höchstens indem wir neue Fahrzeuge bringen, die attraktiver sind. In der Anschaffung, in der Unterhaltung, in den Verbrauchswerten. Das wäre es doch. Aber wenn man sich das mal ansieht, so ein Elektroauto, dafür brauchen wir im Schnitt über 100 Kilogramm Kupfer. Für Elektro fließt durch Drähte und Drähte sind in der Regel aus Kupfer. Das ist so etwa das Zehnfache, beim einen Auto mehr, beim anderen weniger, als das, was ein Auto mit Verbrennungsmotor hat. und das Kupfer muss irgendwo herkommen. Das ist aber auch endlich, da gibt es nicht unendlich viel. So, das haben wir nicht. Wir können unsere Autos in Deutschland oder weltweit nicht ersetzen durch Elektroautos in der herkömmlichen Technologie und in der herkömmlichen Denkweise. Das heißt, so linear ist das gar nicht machbar. Und wir müssen also im Grunde genommen mit unseren Fahrzeugen die langsam umstellen und irgendwo ressourcenfreundlicher machen, langlebiger machen, dass wir nicht so viele Rohstoffe brauchen und alles, was wir brauchen, auch wirklich tatsächlich recycelbar machen und gestalten. Und das ist eigentlich die große Herausforderung für ein Produkt, unser Automobil, welches im Schnitt in Deutschland mehr als 23 Stunden am Tag steht. Ein Automobil steht also ja, ungefähr 96-97% des Tages still und beansprucht aber viel Platz. Einige weniger, es gibt welche mit 2,50 Meter, es gibt auch welche mit 5,50 Meter, aber die stehen dann einfach nur rum. Edelschrott, was wertvollen Lebensraum blockiert. So, und wie kommen wir denn da raus? Ich glaube, so einfach kommen wir nicht raus. Der Elektroantrieb an sich ist ein richtiger Weg. Aber wir müssen komplett umdenken, wir müssen komplett andere Autos haben, wir müssen recycelbare Autos haben, wir müssen langlebige Autos haben, wir müssen Autos haben, die eben nicht so viel Kupfer brauchen, wie das im Moment der Fall ist. Wir müssen Autos haben, die eine Akkutechnologie benutzt und braucht, die auch recycelbar ist, die auch langlebiger ist, mit der wir auch mal weiter wegfahren können, wenn wir am Tag dreimal zum Bauhaus müssen, was 35 Kilometer entfernt ist und die Büchse muss zwischendurch jedes Mal geladen werden, dann ist es nicht praxistauglich. Und wenn wir in Urlaub fahren, weil wir nicht fliegen wollen, na, genau das Gleiche. Ja, ich weiß, Bus und Bahn, das ist das Heil. Klar, wenn man in der Stadt wohnt, möglichst doch am Bahnhof oder die Straßenbahn oder einen Bus vor der Tür hat. Aber was ist mit den vielen zigtausende Millionen Menschen, die abgeschnitten sind, die auf einem Dorf wohnen, die morgens mal mit dem Schulbus mit Kindern mitfahren können und dann Probleme haben, abends wieder nach Hause zu kommen, per Anhalter vielleicht oder irgendein Bekannter, der sie mitnimmt. Hier ist doch komplett versäumt worden, eine Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Sie ist kaputt gegangen worden. Kleine Nebenstrecken, Züge oder sowas, die waren eben nicht mehr tragfähig wirtschaftlich. Aber andere Dinge, die auch nicht tragfähig sind, die vom Staat subventioniert werden, die nicht für die Menschen sind, aber von den Menschen bezahlt werden, ja, und die überleben. Warum kann man nicht den öffentlichen Nahverkehr so weit subventionieren, dass man auch in kleinen Dörfern am Tag zwei, dreimal hin und her kommt? Nein. Das ist ja gar nicht gewollt. Gewollt ist ja wirklich, dass wir die große Freiheit besitzen, individuell fahren und ja, uns bewegen zu können. Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch eine gute Sache. Aber auf Kosten der Umwelt ist es eben nicht mehr gut. Nur, wie kann es denn weitergehen? Wir müssen, glaube ich, grundsätzlich umdenken. Ein Modell, ich habe es schon mal gesagt, was vor Jahren, vor über einem Jahrzehnt schon fertig war, was ich selbst gesehen habe. Ein Modell eines Automobils, welches so fortschrittlich war, dass nicht nur die Idee kaputt gemacht worden ist, weggekauft und versteckt worden ist, Patente aufgekauft worden sind. Das war ein Auto, das hatte Radnabenmotoren. In jeder Radnabe, da wo also die Bremse auch drin sitzt, die Bremsscheibe, war ein Motor. Und man hatte keinen zentralen Motor, man hatte keine Antriebswelle, man hatte keine Kardanwelle, man hatte kein Ausgleichgetriebe, man hatte kein Schalt- oder Automatikgetriebe und man hatte keinen zentralen Motor. Alles fiel weg. Das Ding war einfach nur ja, leicht. So, und die Steuerung der einzelnen Motoren und auch das Lenken, ohne dass man ein Lenkrad drehen musste, für leichte bis mittlere Kurven erfolgte eigentlich nur über Drehzahlunterschiede von einer Steuerelektronik berechnete und gesteuerte Unterschiede in den Drehzahlen der kurveninneren, kurvenäußeren Motoren. Und das war einfach nur gut. Das Ding wurde damals mit vielen Bleisäurebatterien beladen. Mehr gab es noch nicht. Die hat man da einfach auf das Chassis gestellt. Aber das ging. Alles, was da war, ABS, das war natürlich drin. Schleuderschutzregelung, diesen ganzen Kram, was man da heute hat, war alles da drin. Ging alles. Und dieses Konzept konnte sich aber nicht durchsetzen. Es war zu früh. Es wurde, ich weiß es, aus der Autoindustrie heraus kaputt gemacht. Hätte man heute den Mut, ein solches Fahrzeug wieder auferstehen zu lassen, was sehr leicht ist, sehr wenig Ressourcen benötigt und das mit Technologie zu versehen, die heute für selbststeuernde Autos, für automobile Autos eben, geplant, gedacht und gemacht worden ist, diese Autos dann eben nicht mehr dem persönlichen Besitz zuzuordnen sind, dass wir das, so wie wir es bei Software schon haben, da gibt es Software as a Service, wo die Software mir nicht mehr gehört. Das, was große Firmen auch wollen, dass sie quasi mir ihre Software zur Verfügung stellen gegen einen Obolus, die immer updaten, immer auf dem Laufenden halten. Wenn das hier in dieser Branche möglich wäre, dass ich wirklich mit meinem Cloud ein Auto-Order plane, hole und das fährt vollautomatisch direkt zu mir, holt mich zum entsprechenden Zeitpunkt ab. Ich brauche nicht mehr selbst zu fahren. Hätte natürlich unsere Regierung ein Problem. Sie versuchen ja gerade Leuten, die sich im Verkehr tadellos verhalten, aber irgendwas anderes Schlimmes machen, den Führerschein wegzunehmen. Das hätte dann keinen Sinn mehr. Aber man sieht, wie weit die denken. Dann würden wir viel weniger Automobile brauchen. Wir würden laut Berechnungen von einigen Instituten wahrscheinlich mit einem 20stel der Fahrzeuge auskommen. In Stoßzeiten könnte es knapp werden, gut, da muss man eine Reserveflotte haben, aber das ist ja nun kein Problem. Fahrzeuge, die würden regelmäßig gewartet, immer dann, wenn sie irgendwo stehen, die würden regelmäßig überwacht, die würden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, alles das. Wir hätten die Freiheit wie jetzt auch. Wir würden unsere Anforderungen stellen und sagen, ich möchte ein Kombi und ich möchte eine 4 Meter lange Küchenplatte transportieren können mit dem Teil. Kommst du, holst mich um 10.15 Uhr am Samstag ab. Ich brauche dich bis ungefähr, 12, 13 Uhr so etwa und fertig. Die Fahrzeuge würden nicht mehr in einen Stau hineinfahren, weil ein kollektives Fahrzeugbewusstsein das verhindern würde. Es würde geplant werden, welches Fahrzeug wann, wo, wie aufgeladen werden kann. Es wäre die allerbeste, die denkbar beste Möglichkeit, wie wir aus diesem Dilemma herauskämen. Auch das Aufladen, was ja bei einer großen Elektrofahrzeugflotte problematisch werden könnte, das würde zentral gesteuert und so verschoben werden zeitlich, dass wir keine Engpässe mehr hätten, dass wir im Grunde genommen dann aufladen, wenn genügend Energie da ist, verteilt über die Standzeit der Fahrzeuge, die ja deutlich reduziert ist. Andere Ideen wie Sektorenkopplung und sowas möchte ich im Moment gar nicht eingehen, also Synthese von Wasserstoff und Methan unter Strom, der von Windkraftwerken oder Solarkraftwerken hergestellt wird, dass man später wieder Strom daraus machen kann. Aber da ist natürlich der Wirkungsgrad noch zu gering. Aber das ist eine Alternative zu Batterien, die wir heute eben noch nicht in der entsprechenden Kapazität haben und auch nicht in der entsprechenden Geschwindigkeit aufladen können. Aber da wird sich etwas tun. Da wird sich viel tun. Also, ein Elektro-Pkw. Da gibt es eine Versuchsreihe, da wurden 15 Monate lang die Elektro-Pkw überwacht. Was brauchen die an Strom, wie viel fahren die und so weiter. Und es wurde dann hochgerechnet, dass die gesamte Pkw-Anzahl in Deutschland. Das sind also im Jahr dann hochgerechnet etwa 70 Milliarden Kilowattstunden. Und das ist so ungefähr 12% von dem, was wir in Deutschland insgesamt an Strom verbrauchen. Nicht mehr. Gut, 12% ist eine Menge, da muss ja bereitgestellt werden, ist schon klar. Aber es ist nicht so unendlich viel, dass man es nicht schaffen könnte. Denn unsere erneuerbaren Energien, die steigen ja laufend. Wenn sie nicht von der Regierung ausgebremst würden, wie die letzten Jahre immer und immer wieder und auch jetzt wieder dieses Jahr, wenn wir nicht irgendwelche Widerstände hätten, dass man den Strom vernünftig verteilt, der wäre da. Wir haben wahrscheinlich in diesem Jahr mehr als 200 Milliarden Kilowattstunden, die aus diesen regenerativen Quellen in das Netz eingespeist werden. Wenn wir davon 70 Milliarden brauchen würden, wenn also einer machen würde, schnipp, alle Autos elektrisch, und wir brauchen 70 Milliarden, nur, dass wir mal die Größenordnung wissen. So, und da das aber nicht sofort kommt, nicht schnell kommt, okay. Dann gibt es natürlich noch zwei wichtige Aspekte. Der eine ist, dass selbstfahrende Autos, wenn es solch eine selbstfahrende Flotte gäbe, dass die ja auch Unfälle verursachen könnten. Es gibt eben Situationen, wo entweder die Technik es nicht schafft, einen Ausweg zu finden oder versagt, weil Menschen Programmierfehler gemacht haben oder irgendwelche Dinge nicht vorhergedacht haben oder einfach ein Defekt vorhanden ist oder Situationen entstehen, aus denen es keine Lösung gibt. Und wenn dann ein Mensch zu Schaden kommt, dann ist es schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber unisono sind sich alle Wissenschaftler auf dieser Welt einig, selbstfahrende Autos würden die Todesrate bei Pkw und Lkw auf der ganzen Welt um etwa 90-95% reduzieren. Und wenn dann 5% übrig bleiben, ist das ganz schlimm, das weiß ich. Aber 95% überleben und deswegen zu sagen, nee, solange die Technik nicht perfekt ist und jeden Todesfall auf jeden Fall oder Schaden an Leib und Leben auf jeden Fall ausschließt, will ich den nicht. So zynisch darf man nicht sein, wirklich nicht. Und das andere, das sehe ich als das größere Problem an. Das ist die Überwachung. In einem solchen Modell wüsste ein zentrales Rechnersystem jederzeit, wo sich jeder von uns befindet, wo, wann, wer, von wo, nach wo hin möchte, wie lange er da bleibt, wen er da möglicherweise trifft oder nicht, wer sich dort zusammenfindet und so weiter. Das ist das Problem, was aus meiner Sicht am meisten einem solchen Modell entgegensteht. Solange wir keine Technologie haben, die von den Menschen selbst, nicht von der Regierung, nicht von irgendwelchen Einzelnen, sondern von uns selbst überwacht und kontrolliert werden kann, dass diese Daten nur für die von uns positiven Sachen verwendet werden können und nicht zur Überwachung. Damit meine ich nicht im Strafbefehl. Wenn ich irgendwo einen Mörder verfolgen will, dann muss auch dieses Prinzip aufweichbar sein und man muss diese Daten rausholen. Alles andere, den Beifang, der muss sofort, so früh wie möglich wieder vernichtet werden. Aber dieses Vertrauen fehlt. Unsere Regierung erscheint in vielen Bereichen korrupt, und damit meine ich korrupt im Sinne von Lobby beeinflusst und nicht korrupt in dem Sinne, den Sie vielleicht im Lexikon lesen, dass hier Interessengruppen mit wahnsinnig viel Geld, mit vielen Millionen oder gar Milliarden Jahr für Jahr Meinungen schaffen zum eigenen Vorteil, um den eigenen Gewinn zu maximieren. Und das geht genauso weiter, wenn Daten vorhanden sind. Und ich kann einer solchen Regierung, die solche Machtmittel hat, wie es heute der Fall ist, kann ich nicht vertrauen. Und keiner kann das Vertrauen aufbauen und einer solchen Regierung schenken. Und diese totale Überwachung, die darf nur dann stattfinden, wenn nicht das Ziel dahinter steht, zu überwachen, sondern zu dienen, zu helfen, zu nutzen. Wie wir das erreichen, das weiß ich nicht. Das ist ein Prozess, der ist noch viel schwieriger als alles andere. Aber das wäre ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Für das es sich lohnt, nachzudenken. Denn wir würden unsere Umwelt schonen. Wir würden unsere finanziellen Mittel schonen. Wir würden die Ressourcen schonen auf der ganzen Welt. Wir würden unsere Welt lebensfreundlicher machen, als wir sie uns heute vorstellen können. Und Automobil ist ja nur ein einziger Bereich, wo wir das machen könnten. Das heißt, eine komplette, weltumspannende Datenbank, die natürlich aus zig oder Millionen Rechner bestehen würde, könnte hier etwas leisten, was diese Erde irgendwann zum Paradies machen könnte. Allerdings ist sie heute noch nicht wünschenswert. Im Gegenteil, sie müsste, wenn sowas heute aufgebaut würde, bekämpft werden. Denn wenn ich mir vorstelle, wie viele Verbrecher in wie vielen Ländern an der Macht sind oder wie viele versuchen, Verbrecher zu werden und so etwas ausnutzen würden gegen ihr Volk oder gegen andere Völker, muss ich sagen, die Menschheit ist noch nicht reif dazu. Es wird also ein Prozess sein, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der sich über Jahrzehnte hinzieht. Und so wird auch die Entwicklung des Automobils vom Verbrennungsmotor zu einem Elektromotor, der hocheffizient mit erneuerbaren Energien arbeitet und damit umgeht und wo wir nicht mehr den Status haben müssen, eine besonders prunkglätzende Protzkarre vor der Tür stehen zu haben, um irgendetwas darzustellen, sondern einfach nur den Nutzen nutzen. Das bleibt vielleicht ein Traum. Vielleicht aus diesem Grund, weil ich die Augen die meiste Zeit zu habe und träumen kann. Wenn ich sie gleich wieder aufmache und mal gucke, wie lang das bis jetzt geworden ist und die Realität sehe, platzt leider dieser Traum. Aber es gibt die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, dieses Ziel ins Auge zu fassen. Das heißt, man muss nur lernen, wieder zu sehen auf so etwas. So, jetzt gucke ich mal, wie lang wir sind. Oje, oje, oje. Das lässt man den Rudolf los und labert er bis zum geht nicht mehr. Ich denke, es ist besser, als hätten wir keinen Audiocast. Ich denke, vielleicht können Sie die eine oder andere Idee daraus ziehen. Vielleicht können Sie in eine oder die andere Richtung mithelfen, für uns alle, die Entwicklung in unserem Lande und vielleicht in unseren Nachbarländern und vielleicht irgendwann auf der Welt besser in Schuss zu bekommen. Datensicherheit ganz oben, Umweltschutz direkt danach, denn Umweltschutz ist Menschenschutz. Und dann sollten wir es eigentlich irgendwann schaffen. Aber die Aufgabe, die ist riesig. Und die Welt, so wie sie sich im Moment entwickelt, es gibt doch auf der ganzen Welt nur Trampel. Ich meine nicht den Donald, sondern noch eine ganze Menge andere. Das gefällt mir nun nicht so wirklich. Ja, wir haben natürlich auch Politiker, ich weiß, jetzt sagen alle, musste ja kommen, die auf der einen Seite sagen, Burka-Verbot geht nicht, können wir nicht machen, das muss und das ist, muss frei sein und das muss bleiben, aber wir wollen überall Kameras montieren. Finde ich gut. Wenn es kein Burka-Verbot gibt, dann hole ich mir auch so ein Ding. Denn Männer und Frauen sind ja gleich vorm Gesetz. Warum soll ich sowas nicht sagen dürfen? Und wenn der Staat Kameras aufstellt, ich bin froh, dass man sich entschieden hat gegen das Burka-Verbot. So, Ende mit der Blödelsendung. Ich hoffe, ich kann nächste Woche wieder besser und mehr sehen und werde dann wieder von aktuellen Problemen, Neuigkeiten und Events berichten können rund um Computer und Technik. Und heute sage ich meinem Bitti, der hier neben mir sitzt, erstmal vielen Dank, dass du mich ausgehalten hast. Ihnen zu Hause natürlich das Gleiche. Und wenn Sie einen Bitti zum Trösten brauchen, im Computerclub 2 Shop bei Thomas Ritter. Der hat sie. Die warten nur darauf, in die Kiste zu kommen, die sie dann wieder aufmachen können zu Hause. Die überleben nämlich die Kiste im Gegensatz zu uns. Also, bis nächste Woche und immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.